Moin und herzlich willkommen zu dieser Episode von Wasserkünste, der Podcast über Wasser in Garten, Kunst und Kultur. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute dreht sich alles um ein Lebewesen, das für viele Menschen erstmal negativ besetzt ist. Zumindest für Menschen, die Teiche oder andere Gewässer besitzen. Wenn sich das Wasser grün färbt, die Fische verschwinden oder sich ein dichter Algenteppich über der Wasseroberfläche ausbreitet. Doch Algen sind so viel mehr. Sie zählen zu den ältesten Lebensformen der Erde, wachsen dort, wo andere Pflanzen schon längst aufgegeben haben. Und eine Alge hat es meinem heutigen Gast besonders angetan. Spirulina. Historisch gesehen wurde Spirulina von verschiedenen Kulturen, wie zum Beispiel den Azteken in Mexiko, als Nahrungsquelle genutzt. Und auch in den asiatischen Kulturen sind Algen als Nahrungsmittel ja schon seit Jahrhunderten oder als Medizin fester Bestandteil in der Küche und in der Kultur. Doch was bringt einen jungen Menschen dazu, sich auf das Abenteuer Alge einzulassen? Ein Unternehmen zu gründen und die Menschen in Deutschland überzeugen zu wollen, dass Algen und im speziellen Spirulina weit mehr als nur glibberiges Zeug im Wasser ist. Wie hängt seine Begeisterung für die Alge mit der Faszination Wasser zusammen? Und wo sieht er die Hürden, die sein Startup noch überwinden muss? In dieser Episode von Wasserkünste geht es also um Algen, Algen in verschiedenen Kulturen und über die Herausforderung eines Startups. Und darüber spreche ich in der heutigen Episode mit Ben Schwedhelm.
Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht diese Spirulina-Farm an mehr Menschen bringen? Und dazu dann noch mit dem Wissen dahinter, dass die NASA und die WHO beide schon Spirulina als Best Food for Future betitelt haben, fand ich so faszinierend. Ich baue hier gerade die Zukunft an. Mit unserer Farm produziert man so ungefähr so viel Sauerstoff wie 50 Zimmerpflanzen. Wir werden Mais-Spirulina dort vorstellen, weil wir da auch einen riesen Markt sehen, vor allem in Kalifornien.
Herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo und wie geht's dir, Ben?
Hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein bei deinem tollen Podcast. Mir geht's super. Ich bin gerade in Aachen angekommen, beziehungsweise in Wals, also in Holland, bei meinem kleinen Bruder. Und ja, ich freue mich jetzt super mit dir hier entspannt zu schnacken über Wasser und Algen.
Finde ich mega, weil das ist natürlich unser Thema und darüber haben wir uns ja auch mal mehr oder weniger direkt oder indirekt kennengelernt. Du bist mit dem Zug gefahren und da hattest du erzählt, du hast das eine oder andere gehört, aber du hast eine ganz spannende Geschichte gerade erlebt oder eine ganz spannende Tage hinter dir. Erzähl mal kurz.
Genau, ich komme frisch gerade leider nicht aus Kiel, sondern aus Göttingen. In Göttingen war gerade die Phykologietagung. Also es war wirklich WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt haben sich getroffen in Göttingen und haben über Algen und Cyanobakterien diskutiert und sich ausgetauscht. Also ich bin wirklich voll gepumpt mit den ganzen Algenwissen jetzt. Das kann ich alles bei dir jetzt abgeben.
Das finde ich gut. Klingt ja erstmal für jemanden, der sich nicht so mit Algen beschäftigt oder außer, sag mal, er hat einen Gartenteich zu Hause und hat dann mit Algen mal was zu tun gehabt. Erstmal so ein bisschen weird, würde ich sagen. Also so, warum so ein junger Mann, Ben Schwedhelm, der kümmert sich um Algen, was reitet den? Erzähl mal ein bisschen was zu dir.
Ich komme ursprünglich aus Darmstadt, bin dann zum Studieren nach Kiel gezogen. Ich habe Biologie studiert und bin auch noch immer begeisterter Biologe und mich faszinieren auch Algen. Ich glaube, da werden wir jetzt auch gleich nochmal später drauf eingehen. Und das Tolle ist, ich sitze immer noch bei meinem Professor mit im Lehrstuhl und darf dann auch weiterhin noch meine Faszination an Algen ausleben. Und das Tolle ist, mein Professor hat mich gefragt, ob ich mitfahren möchte auf diese Tagung. Und natürlich will ich das. Also ich finde es immer super spannend, auch wirklich genau diese aktuelle Wissenschaft mitzuerleben, was an Algen geforscht wird, was neue Erkenntnisse sind. Und deswegen waren es drei super spannende Tage. Und wir durften auch heute genau die SAG, die Sammlung Algenkulturen Göttingen, anschauen. Das sind einfach ein großes Labor mit, ich glaube, 3000 verschiedenen Algenstämmen drin in so kleinen Reagenzgläsern. Super eindrucksvoll, war sehr, sehr spannend heute.
Das glaube ich gerne. Das erinnert mich gerade, als ich meine Diplomarbeit vor gefühlten 300 Jahren geschrieben habe, war tatsächlich in meinen Versuchsreihen eine Alge aus Göttingen mit dabei. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war ein Versuch und wir haben gesagt, okay, die nehmen wir mal mit. Es ging um Abwasserreinigung in dem Fall. Probieren wir das einfach mal, ob das funktioniert. Du hast gerade gesagt, Kiel, gut, wir sind ja nun mal hier im Land zwischen den Meeren und wir haben eine sehr interessante botanische Abteilung. Ich nehme an, du meinst die CAU, wo du studiert hast, also
Christian-Albrecht-Universität? Genau, ich habe an der CAU studiert und spannend, also war jetzt gar nicht geplant, dass wir da hingehen, aber dass du es erwähnst mit Abwasserreinigung, weil das ist eigentlich das große Thema, was die Arbeitsgruppe von Herrn Schulz gerade angeht, mit Algen Abwasser zu reinigen, sei es von Kläranlagen oder von Biogasanlagen, das ist das große Thema, womit sich die Arbeitsgruppe von Herrn Schulz auf jeden Fall beschäftigt.
Er ist ja am Plöner See auch gerade dabei, ne?
Und, genau
das. Hat eine Geschichte gemacht. Ja, über die Entfernung hinweg können wir ja mal einen schönen Gruß an Professor Dr. Schulz. Den habe ich wiederum kennengelernt über den Algenstammtisch. Also es scheint ja so zu sein, dass die Algen tatsächlich auch Menschen zusammenbringen, ne?
Ja, es ist wirklich sehr beeindruckend, wie gut die WissenschaftlerInnen untereinander vernetzt sind. Und das Tolle, was jetzt auch in den 3 Tagen hier in Göttingen zu sehen war, dass die, früher waren es vor allem diese Grundlagenforschung, sehr basiert auf diese Grundlagenforschung, aber das erste Mal kam auch, ich glaube, 2 Blöcke waren insgesamt rund um das Thema Biotechnologie, also was man mit Algen dann machen kann, was ja dann auch vor allem mein Interessengebiet geworden ist. Und das ist schön, diese Verbindung zu sehen zwischen diesen Grundlagenforschung und Anwendung dann auch.
Nun ist das ja unweigerlich mit dem Medium Wasser verbunden. Wie ist denn dein Verhältnis zum Wasser?
Ich bin ein Riesenwasserfan. Ich bin alleine des Wassers wegen nach Kiel gezogen. Also ich war davor einmal in meinem Leben in Kiel, komme ursprünglich, wie gesagt, aus Darmstadt, also aus Südhessen. Und ich wollte einfach am Wasser studieren. Das war eigentlich die größte Aussage, die ich getätigt habe. Und dann bin ich mit 2 Koffern in den Zug nach Kiel, nicht direkt nach Kiel, sondern erstmal aus Versehen bin ich nach Wien gefahren. Ja, ich bin wirklich in den falschen Zug eingestiegen und dann war ich in Frankfurt, bin in Frankfurt Flughafen, bin ich wieder ausgestiegen, habe meine Mutter angerufen und meinte, das wird nichts. Also das wird, ich schaffe das nicht alleine nach Kiel. Und meine Mutter hat mich gut zugeredet und meinte, du steigst jetzt in den nächsten Zug, du fährst jetzt nach Kiel. Und so hat das Ganze gestartet. Also es war erstmal ein ziemlicher Rückschlag, aber dann hat es wirklich wunderbar alles geklappt und ich habe mich direkt am Meer heimisch gefühlt.
Hast du neben deiner Profession und neben deinem Unternehmen, über das wir gleich nochmal sprechen werden, noch mehr Kontakt zum Wasser? Also, dass du sagst, ja, also du wolltest wegen des Wassers nach Kiel, okay, Ziel erreicht, du bist in Kiel angekommen, auch mit Umwegen. Hast du sonst noch eine Leidenschaft zum Wasser?
Ich habe Wassersport ausprobiert, also ich habe Kitesurfen versucht, war nicht so ein Riesenfan von. Ich bin früher mit meinem Vater 2-3 Mal gesegelt und das war eigentlich meine Eintrittskarte, sozusagen die Erlaubnis von meinen Eltern bekommen, obwohl ich sie nicht gebraucht hätte. Aber mein Vater meinte, wenn du nach Kiel gehst, machst du einen Segelschein. Habe ich bis jetzt leider noch nicht hinbekommen, aber das steht auf der To-Do-Liste ganz oben. Also ich finde Segeln schon sehr cool und will das auch auf jeden Fall bald mal angehen. Aber sonst sporttechnisch oder Wasser erleben, eigentlich nur an der Kiellinie joggen gehen und halt raus aufs Wasser schauen. Das finde ich halt echt immer das Tolle.
Ja, das ist mega. Das ist, es hat so was unglaublich Entspannendes, ne?
Ja.
Und jetzt hast du das, wenn auch mit Umwegen, irgendwie auch zu deinem Geschäft gemacht. Also du hast ja ein Startup gegründet.
Genau.
Und wir sind so ein bisschen weggekommen von dir. Also wir wissen jetzt, okay, du hast Biologie studiert, du sitzt noch im Institut und hast dann irgendwann die Idee gehabt, ich gründe jetzt, oder wie ist es dazu gekommen?
Grundsätzlich hatte ich die Idee wirklich nie, mir war eigentlich immer bewusst, ich möchte was mit Biologie machen und dann kam relativ schnell auch vorm Studium schon was, ich finde Algen wirklich faszinierend und wollte dann auch viel mit Algen forschen, hatte dann auch die Chance mit meinem Professor zusammen, direkt im 3. Semester habe ich angefangen im Labor zu stehen und an Algen zu forschen, das war für mich ein absolutes Highlight und zum Gründen muss man ganz ehrlich sagen, war eigentlich ein Zufall, dass ich bei mir mal in die Uni-Mail geschaut habe. Ich meine, ich habe da super selten reingeschaut und habe dann aber die Mail gesehen vom Zentrum für Entrepreneurship, kurz ZFE, also diesem Inkubator von der CAU direkt, wo es hieß, Ausschreibung, wir suchen Gründungsideen, Founders Basic Kurs. Und das Zufall wills, dass ich da ein bisschen Zeit hatte und mir die Mail mal durchgelesen habe und auf meine Fensterbank geschaut hat, wo dann schon länger eine Spirulina-Farm stand und ich dachte mir, warum eigentlich nicht diese Spirulina-Farm an mehr Menschen bringen? Und so ist das eigentlich Ganze gestartet. Also großer Zufall und bin jetzt aber super happy, dass das so passiert ist.
Du hast erzählt, wie es dazu gekommen ist. Was fasziniert dich an den Algen so?
Ich hatte das Riesenglück, 2 Jahre im Ausland zu leben. Als ich 14 und 15 war, sind wir mit der ganzen Familie, also ich habe noch 2 Brüder und mit meinen beiden Eltern, haben wir in Südkorea, in Seoul, Südkorea gelebt. Und dort muss man einfach sagen, sind die Menschen schon ein Stück weiter mit der Idee, was essen wir denn in Zukunft? Also wer wird es weiterhin das Fleisch sein, der Thunfisch, das Getreide oder doch eher andere Sachen wie Insekten, wie Algen? Und da habe ich eine internationale Schule besucht, super Lehrprogramm und hatte dann auch im Biologieunterricht ein genaues Thema dazu, was essen wir in Zukunft? Und da wurden schon Algen sehr groß angepriesen. Wir werden in Zukunft vor allem Algen essen. Und in Korea habe ich auch das erste Mal diesen Kontakt dann zu Algen wirklich gehabt, habe die probiert. Bei uns in der Mensa, in der Schule, gab es da noch Algen zu essen, gab es Algensuppen und hatte da das erste Mal Kontakt. Und das habe ich irgendwie fasziniert. Also einfach dieses Nahrungsmittel der Zukunft schon jetzt zu essen, schon jetzt zu testen und wieder zurück in Deutschland war es ein bisschen ernüchternd, kam man wieder nach Deutschland und es war überhaupt kein Bezug zu Algen. Das höchste der Gefühle war beim Japaner oder beim Sushi-Laden, da mal Sushi in Algenblättern zu haben. Aber diese Vielfalt, die es in Korea gab und wo dieses Wissen einfach schon so viel weiter war, gab es ja einfach nicht. Und das hat mich fasziniert, mich mehr da rein zu beschäftigen, mehr mit Algen zu machen, weil ich das einfach eins der größten Probleme von uns Menschen sehe, ist, wie wollen wir uns denn alle in Zukunft gesund, nachhaltig und ausreichend vor allem ernähren.
Und ist das dort dann auch eher was Neues gewesen oder war das schon oder ist das schon fest verankert in Südkorea in der Kultur? Also das Essen von Algen.
Ja,
Algenprodukte.
Das ist wirklich schon sehr, sehr fest verankert. Also vor allem, ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, wie lange die es schon essen, aber ich glaube schon sehr, sehr lange, vor allem, weil es ja auch ein Seoul nah am Wasser ist und auch ein sehr wasseraffines und meeresfrüchtesaffines Population hat oder Bevölkerung hat, sind Algen da schon sehr dicht verankert. Es gibt zum Beispiel auch eine klassische Geburtstagssuppe, die man wirklich zum Geburtstag bekommt. Dieses mit Seetang und irgendwelchem Fleisch. Es ist wirklich eine traditionelle Geburtstagssuppe, die man morgens isst. Und also es ist wirklich schon dieses Wissen und dieses Interesse an Algen ist da schon ganz tief in der Kultur drin.
Werden die dort ganz normal kultiviert, wie bei uns, sage ich mal, in der Gärtnerei, in Anführungsstrichen, oder wie läuft das da ab? Hast du da mal Einblick bekommen können?
Ich habe leichten Einblick bekommen. Also durch Seoul fließt ja der Han, also ein großer Fluss. Und dort gab es mehrere so Art Schiffe, also Schiffe, die ins Wasser versenkt wurden, wo die Algen drauf angebaut worden sind auf Leinen oder so und dann halt Makroalgen ganz explizit auf Leinen angebaut wurden, dann entnommen wurden und dann in der Luft oder in der Sonne getrocknet wurde. Also das hat man schon mitbekommen. Es wurde sehr viel aus dem Meer rausgeholt, getrocknet und dann irgendwann später, wenn man die Suppe dann essen wollte, wieder eingeweicht. Und so wurden halt die ganzen Suppen hergestellt.
Du hast gerade so den Begriff Makroalgen beiläufig erwähnt. Ich schließe daraus, es gibt auch Mikroalgen.
Genau, es gibt Mikroalgen, es sind so die typischen Algen, die man so kennt aus dem Meer, also große Tänge, groß, immer mit diesen großen Blättern ähnlich. Und Mikroalgen sind dann eher, die man unter Mikroskop anschaut sich. Und das ist so der große Unterschied. Aber grundsätzlich sind es beides Algen, nur diese Aufteilung ist ein bisschen unterschiedlich.
Okay, es sind dann diese Tangwälder, die man so manchmal in Unterwasserfilmen sieht oder sowas.
Genau,
dann.
Oder die man angespült findet an der Ostsee, zum Beispiel bei uns nach dem Sturm.
Ja, ich glaube, das ist auch für die ein oder andere, den zuhören, nochmal ganz wichtig, dass man da den Unterschied erzählt. So, nun hast du gesagt, okay, das hat mich gefesselt, das hat mich irgendwo gefangen, das hat mich auf den Geschmack gebracht, um bei diesem Wortspiel zu bleiben, es sei mir verziehen. Und dann hast du irgendwann gesagt, ich Gründe jetzt. Durch Zufall kommt das gerade rein. Jetzt mache ich das einfach mal mit. Und dann noch mit etwas, was bei dir auf der Fensterbank stand. Und das war Spirulina.
Genau, also zurück in Deutschland hat mich das, wie gesagt, echt gestört, dass hier es noch wenig oder fast gar keine Algenprodukte wirklich gibt, abseits von dem Sushi jetzt. Und habe dann mich weiter informiert, habe dann auch Algenprodukte bestellt im Internet. Und bis heute bin ich noch nicht ganz überzeugt von den Algenpulvern oder Tabletten, weil man dann relativ schnell recherchieren kann, wie die angebaut wurden, meistens in großen Teichen. Also es geht jetzt vor allem um diese Mikroalgen, ne? Die kleinen Mikroalgen, also um Spirulina, Chlorella. Das sind so die großen Mikroalgenarten, würde ich sagen, die zurzeit zugelassen sind zum Essen. Aber die Pulver haben mich durch diesen relativ stark algigen Geschmack und dann auch, wenn man recherchiert, wie die hergestellt wurden, nicht wirklich überzeugt. Und weil meine Eltern beide schon große Gartenfans und Heimanbau-Liebhaber waren, war das auch so ein bisschen bei mir natürlich, auch mit der Interesse zu Biologie. Und ich dachte mir einfach, komm, ich baue das selber zu Hause an. Was soll's, ne? Und hab dann im Internet, kann man ganz leicht eingeben, Spirulina selber zu Hause anbauen, kriegt man direkt WikiHow-Seite und hab dann mir ein 3-Liter Limo-Glas geholt. Hier diese schicken Limo-Gläser, die man auch in Cafés oder sowas bekommt mit so einem Hahn unten. Das fand ich super cool mit dem Hahn unten, wo man das auch auslassen kann. Hab mir das gekauft, hab dann von eBay Kleinanzeigen, gab es jemanden, der eine lebende Spirulina-Kultur verkauft hat. Ich weiß nicht, woher er die hatte, ob das Spirulina 100% war, aber habe ich dann auch unter dem Mikroskop dann testen können, sobald ich dann am Institut war, auch in Kiel. Und habe dann direkt zu Hause angefangen, Spirulina anzubauen. Und ich fand es halt super spannend. Also ich fand es einfach ein absolut spannendes Erlebnis, weil sowas komplett Neues, also Basilikum, Kräuter, Tomaten oder so haben viele Menschen schon angebaut, würde ich sagen. Aber Spirulina und dazu dann noch mit dem Wissen dahinter, dass die NASA und die WHO beide schon Spirulina als Best Food for Future betitelt habt, fand ich so faszinierend. Ich baue hier gerade die Zukunft an und mit diesem Denken bin ich da rangegangen, hab das zu Hause zusammengemischt. Und das absolut Besondere war, dass es von Anfang an funktioniert hat. Also ich habe das mit einem Kochlöffel von meiner Mutter umgerührt. Es stand bei uns im Wohnzimmer. Meine ganze Familie hat es immer genervt, aber ich stand daneben, habe das mit dem Kochlöffel umgerührt und ich fand es so beeindruckend. Wirklich, ich fand das so toll und das hat mich direkt angefixt. Und das ist jetzt 6 Jahre her. Und dann, als ich, wie gesagt, da nach Kiel hochgezogen bin, war es meinen Eltern sehr, sehr wichtig, dass die Spirulina-Farm mit nach Kiel zieht. Also ich hatte nur zwei Koffer, war auch eine ganze Spirulina-Farm mit dabei, die dann auch mit dem Zug hochgekarrt wurde. Und dann habe ich das halt weitergemacht, neben meinem Biologiestudium. Und das Tolle, vielleicht abseits der super schlechten Sachen und so, das Tolle an Corona ist, dass man auf einmal Zeit hatte. Es war Online-Universität, die konnte man, ich hoffe nicht, dass mein Professor das jetzt hört, aber nebenbei so ein bisschen machen. Und ich hatte auf einmal Zeit, mich mit dieser Faszination auseinanderzusetzen, beziehungsweise war dann auch einmal in Quarantäne, 7 Tage, und habe mich da wirklich reingesetzt, rein das optimiert, habe dann eine Pumpe noch hinzugefügt, dass ich nicht weiter mit dem Kochlöffel das umrühren musste, habe dann verschiedene Intervalle getestet, dass ich, weil eine Luftpumpe ist ja schon, kann laut sein, dass es nicht immer blubbert, sondern in ganz bestimmten Intervallen, sodass es mich nicht stört, aber auch, dass die Algen trotzdem genügend umgewirbelt werden und genügend CO2 ins Glas bekommen. Und so habe ich das stückweise optimiert. Es gab auch Rückschläge, ist immer auch eine nette Anekdote. Ich habe damals im Studentenwohnheim gewohnt und ich habe leider dazu zweimal gesorgt, dass das ganze Studentenwohnheim keinen Strom hatte, weil wo Wasser ist und Strom in der Nähe, ist manchmal eine schwierige Kombination. Aber trotzdem hat es mich nicht runtergebracht und ich fand es einfach spannend, das zu machen und irgendwie ein Stück wirklich die Zukunft zu Hause anzubauen.
Wie ging der Weg dann weiter? Also du hast es, ich schließe daraus, du hast es erstmal nur für dich angebaut, oder?
Genau, ich habe es nur für mich angebaut. Es war natürlich, sobald irgendwelche Freunde vorbeikamen, immer die erste Frage, die kam, was machst du da auf deiner Fensterbank? Weil es kannten noch so wenig Leute, beziehungsweise aus meinem Biologie-Dunstkreis auch niemand. Und das war die erste Frage und dann habe ich das immer erklärt, was es denn ist, wie das denn ist. Und meine Freunde damals waren die ersten Tester, die mussten immer alles mitprobieren. Also ich habe von einfach nur aufs Brot, im Salat, Dressing, Smoothie, Gin Tonic, Rührei, ich habe alles mit Spirulina angereichert, alles mit Spirulina geboostet und meinen Freunden zum Essen gegeben. Die waren absolut immer die Testkaninchen und habe das aber immer für mich nebenbei gemacht, habe dann, wie gesagt, an der CRU dann auch angefangen mit Algen zu forschen, bis dann diese Mail reinkam vom ZFE, dass das so ein bisschen die Idee kam, boah, vielleicht könnte man diese Faszination und dieses Erlebnis, was ich persönlich hatte, nach draußen bringen und mehr Menschen davon zu überzeugen, weil mich persönlich hat's so sehr überzeugt, dass ich auch noch super gerne Algen konsumiere in jeglicher Art und diese Faszination jetzt rausbringen möchte.
Wieso gerade Spirulina? Also was hat dich schon vorm Studium quasi zu dieser Algenart gebracht oder Gattung?
Da muss man natürlich, ich komme jetzt gerade von der Phykologietagung, deswegen, wir müssen kurz einmal klarstellen, so Spirulina ist, grundsätzlich wird es überall als Mikroalge betitelt und aber rein biologisch, nur damit wir dann einmal die ganzen BiologInnen abholen, ist ein Cyanobakterium. Deswegen, also ist immer, aber ich nenne es auch Mikroalge, es klingt einfach sexier Mikroalge als Cyanobakterium. Das ist meine Erklärung immer. Aber biologisch ist ein Cyanobakterium, deswegen ist es immer so eine Grauzone und gut, dass wir das am Anfang kurz einmal geklärt.
Dann erklär doch nochmal kurz, was ein Cyanobakterium und eine Mikroalge ist. Also für die Laien als Unterschied.
Also es ist wirklich nur was im Aufbau der Zelle eigentlich. Also ein Bakterium ist ein Prokaryot, hat keinen Nukleus, also keinen Zellkern und hat nochmal einen anderen Aufbau in der Zellwand, beziehungsweise hat gar keine Zellwand, also in der Membran nochmal einen anderen Aufbau. Und eine Mikroalge ist wirklich ein Eukaryot, also mit einem Zellkern, so wie man das kennt aus dem Biologieunterricht, diese klassischen Zellkerne, wo dann die DNA gelagert ist und hat eine Zellwand, was aber auch zum Beispiel Mikroalgen nochmal schwieriger macht zur Verdauung, weil es eine sehr dicke Zellwand hat, wie Chlorella jetzt zum Beispiel. Da ist Spirulina hat einen Vorteil, weil es eine sehr dünne Plasmamembran ist, dass wir das viel besser verarbeiten können. Und das ist so mit der größte Unterschied. Also es ist wirklich nur biologisch ein Unterschied, aber jetzt nichts sondergleichen. Also es ist einfach eine Namensgebungssache. Und was mich zu Spirulina gebracht hat, ist eigentlich, dass es Spirulina schon in der Wissenschaft so sehr bekannt ist und dass es wirklich große Forschungseinrichtungen wie die NASA und die WHO schon als Best Food for Future betitelt hat und dass es so enorm nährstoffreich ist. Ich meine, ich bin selber Sportler, ich lauf wirklich wahnsinnig gerne, ich spiele Handball und es war mir halt auch wichtig, irgendwas Nährstoffreiches, irgendwas, was meinem Körper auch gut tut, anzubauen und deswegen fiel die Wahl auf Spirulina.
Du kochst auch gerne und du sprichst gerade von den Nährstoffen. Welche Nährstoffe sind da besonders drin? Sind die jetzt für Menschen wie Sportler oder vielleicht auch einfach Menschen, die sich gesund ernähren wollen, wichtig wären oder sind?
Ja, absolut. Also wie gesagt, die großen Forschungseinrichtungen haben auch Vergleiche aufgestellt, die in Papern zu finden sind. Das zum Beispiel hat die NASA mal betitelt, dass Spirulina in der Nährstoffzusammensetzung 1000-fach so viel hat wie Obst- und Gemüsesorten, dass also 1 Kilogramm Spirulina gleichzusetzen ist mit 1000 Kilogramm Obst und verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Der steht in einigen Papern drin. Es wird gerade immer noch so umstritten, diese Aussage. Deswegen nutzen wir es jetzt auch marketingtechnisch nicht mehr. Aber es ist super reich, vor allem in Proteinen, Mineralien, Antioxidantien, Vitamine und ist einfach eins der nährstoffreichsten Organismen, die wir gerade kennen. Und deswegen konsumieren auch die ganzen AstronautInnen und HochleistungssportlerInnen Spirulina. Und das hat mich so ein bisschen dann auch gestört, warum wir es denn als Menschen noch nicht täglich konsumieren. Und das ist ja eigentlich die Idee dann dahinter, hinter Mais Spirulina, dass man es frisch, attraktiv konsumieren kann.
Dann erklär mal kurz ein bisschen, wie das abläuft. Also wenn ich jetzt auf deine Seite komme, ich habe deine Webseite gefunden und ich habe gesagt, oh, klingt ganz interessant, nachdem man im Podcast gehört hat. Jetzt komme ich bei euch drauf. Was finde ich? Was ist bei Mais Spirulina deinem Unternehmen zu finden, zu sehen? Was kann ich damit machen? Wie geht's weiter mit Spirulina und mir?
Genau, also unsere Idee ist, dass du selbst dein Superfood direkt auf deiner eigenen Fensterbank anbaust. Und dafür haben wir eine Spirulina-Farm entwickelt, dass du zu Hause nicht wie ich mit einem Kochlöffel alles umrühren musst, sondern wir haben eine Farm entwickelt, die diese Arbeit alles für dich selber macht. Mit unserem ganzen Wissen nach 6 Jahren Spirulina kultivieren, haben wir eine Farm entwickelt, eine smarte Farm, die sich nach dem Sonneneinstrahlung reguliert und so immer für die optimalen Wachstumsbedingungen deiner Spirulina sorgt, so dass du alle 10 bis 14 Tage, je nachdem wie hell und warm es gerade ist, frische Spirulina direkt von der eigenen Fensterbank ernten kannst. Und das Tolle an frischer Spirulina, warum mich vor allem auch diese Frische begeistert, im Gegensatz zu den Pulvern und Tabletten, die es ja schon auf dem Markt gibt, ist dieses milde Aroma. Also es hat nicht wirklich einen Eigengeschmack und ist dazu noch viel nährstoffreicher als Pulver und Tabletten und lässt sich so super in jegliche Nahrung hinzufügen, jegliche Diät, jegliches Gericht. Und damit boostet man einfach so seine eigene Ernährung. Und das fand ich irgendwie auch immer das Tolle, dass es keinen Geschmack hinzugibt. Man muss sich nicht besonders ernähren, um Spirulina zu sich zu nehmen, sondern kann einfach diese Mikroalge hinzutun und tut sich selber was Gutes.
Ich glaube, das ist auch einer der großen Vorurteile, ne? Wenn man gegenüber Algen, dass man sagt, riecht hier zu fischig oder abgestanden. Und das ist eben bei Spirulina nicht der Fall. Das ist wahrscheinlich dann auch auf deiner Farm nicht der Fall. Oder da kommen keine Ausdünstungen aus der Farm, Spirulina-Farm auf meinem Fensterbrett, sondern die ist geruchlos.
Die ist geruchlos, aber Ausdünstung würde ich es nicht benennen, aber das Tolle auch noch an Spirulina ist, dass es enorm viel Sauerstoff produziert. Also vor allem, wir haben auch so ein bisschen uns mal genauer angeschaut, wie viel Sauerstoff da produziert wird. Und man kann es grundsätzlich so gleichsetzen mit unserer Farm produziert man so ungefähr so viel Sauerstoff wie 50 Zimmerpflanzen. Also es produziert noch super viel Sauerstoff im Raum. Und man kriegt halt ja genau diese Frische, kein eigenen Geschmack und dadurch kann man es halt in süß und salzig integrieren und hat nicht immer direkt irgendwie fischig, algig, staubige, was oftmals über die Pulver oder Tabletten gesagt wird. Das ist, wenn man es frisch hat, auf jeden Fall nicht der Fall.
Wie ernte ich denn?
Wir liefern grundsätzlich ein Spirulina-Starter-Kit, was wirklich alles beinhaltet. Also die Farm, die lebenden Spirulina, das Nährmedium und ein Filter. Also wir haben einfach einen Filter entwickelt, der es ermöglicht, die gesamte Kultur durch den Filter zu geben. Und es dauert etwa 30 Sekunden. Also geht super schnell und ist kinderleicht. Und das Tolle ist, beim Filter, die kleinen Spirulina gehen durch den Filter durch und sind sozusagen der Start für die nächste Kultivierungsrunde. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und das biologisch das Tolle ist, die Spirulina passen sich an deine Anbaubedingungen, deine Fensterbankbedingungen an und du hast irgendwann wirklich deinen eigenen Stamm, der perfekt auf dein Wachstum angepasst ist.
Beschreib nochmal kurz, wie so ein Starter-Kit aussieht. Wir sind ja ein Hörformat.
Also die Farm, kann man sich vorstellen, ist ein 3-Liter Gefäß, so wie ich das damals hatte, leider ohne Hahn unten, aber es ist ein 3-Liter Gefäß und oben ist unser Deckel drauf und der Deckel hat eine Solarzelle, weil uns war das auch klar, wir wollen auch nach meinen Fauxpas hier mit dem Strom und mit dem Stromausfall, wir wollen ganz gerne weg vom Strom und autark sein. Und deswegen haben wir eine relativ große Solarzelle obendrauf, die für genug Strom sorgt, um die Technik, die in der Farm ist, innen drin verbaut ist, zu versorgen. Im Winter haben wir natürlich die Möglichkeit, auch nochmal das Ding extern zu laden. Und dann kriegt man einmal diese Farm mit, Und dazu kriegt man dann noch ein 250 Milliliter Fläschchen Spirulina, also unseren eigenen Spirulina-Stamm, der optimal angepasst ist an das Wachstum auf der Fensterbank dazu mit. Man kriegt den Filter und man kriegt ein Nährmedium. Nährmedium kann man sich so ein bisschen vorstellen, im weitesten wie ein Dünger. Also die Spirulina wachsen in normalen Leitungswasser. Man kann einfach den Hahn aufmachen und Wasser rein. Aber sie brauchen natürlich auch ein paar Nährstoffe abseits von dem Licht, um dann gut und schnell zu wachsen. Und dieses Nährmedium verbraucht man dann von Zeit zu Zeit. Und das liefern wir alle 3 Monate wieder nach an unsere KundInnen.
Dann ist so ein Zyklus so in etwa alle 3 Monate. Also alle 3 Monate kann ich dann einmal ernten, 3 Liter alle 3 Monate?
Du kannst alle 10 bis 14 Tage ernten. Nur wir liefern für 3 Monate Nährmedium mit, damit es einfach öfter, nach dem Ernten gibst du immer eine geringere Menge Nährmedium wieder mit rein und es dann ein Zyklus wieder und nach etwa 3 Monaten sollte das Nährmedium durch unsere Erfahrung und unsere Rechnung zu Ende, zur Neige gehen und dann kann man direkt wieder Neues bei uns beziehen oder bekommt es direkt geliefert im Abo-Modell.
Also ihr habt auch so ein Abo-Modell, dass ich mich nicht selber drum kümmern muss, sondern ihr schickt es automatisch.
Genau, ja.
Wie muss ich mir vorstellen, wenn ich so ein 3-Liter-Glas habe, was ist der Ertrag? Also was kann ich damit kochen? Ich koche nur auch gerne. Ich habe mir auch die Rezepte bei euch auf der Webseite angeguckt. Das werde ich auch alles in die Shownotes mit reinschreiben. Wenn ich jetzt so ein 3-Liter-Glas habe und ich kann alle 10 Tage, 14 Tage was ernten, wie viel kriege ich da raus und was kann ich damit anfangen?
Ja, Spirulina ist auch eins super schnell wachsendes Organismus. Man kann alle 10 bis 14 Tage etwa 50 Gramm Nassmasse, also frische Spirulina ernten. Ist ungefähr, wir sagen immer so 5 bis 6 Esslöffel oder einfach 10 Teelöffel. Und die WHO gibt eine Empfehlung, dass man am Tag etwa 5 Gramm frische Spirulina zu sich nehmen sollte. Also kann man sozusagen immer einen Teelöffel morgens ins Müsli, in Smoothie oder sonst wo packen. Und wenn man halt mehrere ist oder Freunde und Familie zu Besuch kommt, kann man auch natürlich was Großes machen und da die gesamte Menge Spirulina mit reinpacken.
Okay, und man tut quasi jeder Person, die da mit isst, was Gutes. Ihr bei MySpirulina nutzt ja auch den Begriff Nachhaltigkeit sehr intensiv.
Ja.
Wie steht ihr dazu? Also wie ist die Nachhaltigkeit bei euch definiert? Was versteht ihr darunter?
Nachhaltigkeit ist bei uns so definiert, wir wollen einen positiven Einfluss oder positiven Impact auf die Welt haben. Und wir definieren es sehr eng an den SDGs von der UN. Und da sprechen wir direkt mehrere an. Erstens, dass wir direkt zu Hause was produzieren und dadurch längere Transportwege, die normal bei herkömmlichen Produkten, bei herkömmlichen Spirulina-Produkten anfallen, minimieren. Und dazu ist bei uns auch Thema Nachhaltigkeit enorm wichtig. Wir kooperieren mit Schulen. Wir wollen wirklich dieses Wissen rausbringen, dass Algen genau nicht nur fischige, komische Dinge aus dem Meer sind, sondern wirklich ein hochwertiges, ein edles und leckeres Nahrungsmittel. Und deswegen kooperieren wir auch mit Schulen und sehen da auch einen großen Impact unserer Nachhaltigkeit, einfach dieses Wissen und diese Begeisterung für Algen rauszubringen, um uns dann mehr Menschen davon zu überzeugen, das auszuprobieren und das auch wirklich in ihre alltägliche Nahrung zu integrieren.
Ich denke, das wird ein Riesenbrett sein, das ihr bohren müsst oder dass alle, die sich für Algen interessieren, ja irgendwie bohren müssen, dass sie rauskommen aus, ich sag jetzt mal, bei dir passt es sogar noch und bei deinen Kollegen aus dem Labor rauskommen, in die Welt rausgehen und dann die frohe Kunde von der Alge bringen. In anderen Ländern sind sie tatsächlich schon weiter. Du hast das gerade von Südkorea erzählt. Ich glaube, in Japan ähnlichen und China ja wahrscheinlich auch, ist die Alge eh schon mehr oder weniger jeden Tag auf dem Tisch.
Ja.
Und die haben ganz anderes Verhältnis davon. Bei uns wird das wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Bist du da auch in Kontakt mit anderen? Also du warst jetzt in Göttingen, da hast du natürlich mit eher den wissenschaftlichen Aspekt so ein bisschen beleuchtet gesehen. Alle haben wahrscheinlich leuchtende Augen gehabt und waren total begeistert. Bisschen stelle ich mir das vor wie so ein klein bisschen Elfenbeinturm und da sitzen die Forscher und die freuen sich über eine neue Algenart, die sie gesehen haben und dann kommt da ein Ben und sagt, ja, die kann man übrigens auch essen und die sind lecker und die sind super und geht nach draußen und die Leute sagen erstmal, ja, okay, schöne Idee, aber weiß ich noch nicht so richtig. Gibt's eine Community von nicht nur Gründern, sondern auch von anderen Menschen, die sagen, wir bringen die Alge jetzt nach draußen als, ja, du nennst das Superfood. Aus der Lebensmittelindustrie ist es bekannt, aber mit, hast du auch kurz erwähnt, mehr oder weniger guten Leumund, aus der Nahrungsergänzungsmittelindustrie auch. Pharmazie kennt es fast jeder, glaube ich, mittlerweile, dass es da ist. Aber so richtig beim Essen, da muss doch irgendwie eine Welle durchgehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das Tolle an diesen gut vernetzt sein. Ich habe jetzt auch die Tage mit einem der Besitzer oder der Geschäftsführer der größten Algenfarm Deutschlands gesprochen. Und das ist ganz toll, dass man sich nicht als Konkurrenz sieht, sondern eigentlich als Kooperationspartner, dass wir gemeinsam an dieser Vision arbeiten, Algen nach draußen zu bringen, Algen mehr Menschen davon zu überzeugen und dass man natürlich unterschiedliche Ansätze hat, wie man die Menschen überzeugt. Und deswegen tue ich es mir auch immer so schwierig. Also diese anderen Algenprodukte, Pulver und Tabletten so ein bisschen schlecht zu machen, weil es sind großartige Produkte, ganz klar, vor allem die aus Deutschland, muss man sagen, sind meist in einer sehr guten Qualität. Und wenn ich da mich auf schlechte Qualitäten sowas beziehe, ist das meistens die, die im Ausland produziert werden. Also in China und Indien sind die größten Exporteure für ein Spirulina-Pulver zum Beispiel. Und da ist es wirklich meist mindere Qualität, oftmals wirklich mit Schwermetallen behaftet, oftmals auch mit Sachen wie zum Beispiel Insekten, Vogelkot, Blätter, alles Mögliche in diesem Spirulina-Pulver zu finden. Deswegen, das hat mich zu Anfang nicht überzeugt. Aber man muss sagen, die deutschen Produkte haben eine hohe Reinheit, dennoch trotzdem natürlich diesen Algen, bisschen algigen, staubigen Geschmack, der nicht viele Menschen abholt. Und wir haben nochmal einen ganz neuen Ansatz, den wir machen. Aber grundsätzlich kooperieren wir mit denen und sind da begeistert an dieser einen Vision, dieses Raus aus der Wissenschaft. Ich glaube, das sagt man immer so leicht, aber es ist eine super schwierige Aufgabe, Menschen von ihrer Ernährung, wie sie aufgewachsen sind und wie sie schon immer sich ernährt haben, umzustellen oder neue Impulse zu geben. Und deswegen ist, glaube ich, unsere Arbeit in Schulen so enorm wichtig, weil man die vor allem Kinder noch leichter erreichen kann mit der Idee, dass man das zu Hause auf der Fensterbank stehen hat. Es blubbert, es leuchtet und dann kann ich es essen und es hat keinen Auswirkung auf den Geschmack. Also ein Müsli mit Spirulina schmeckt immer noch wie ein herkömmliches Müsli. Spirulina mit Orangensaft schmeckt immer noch wie Orangensaft. Und so hoffen wir einfach, dass dieser Bezug oder dieses Ekeldenken von Algen, fischig, staubig, weggeht und einfach hin zu was Positivem. Ich trinke jetzt Spirulina-Orangensaft. Das gibt mir nochmal mehr Nährstoffe, mehr Mineralien als nur der Orangensaft. Und dieser positive Bezug, den versuchen wir hinzubekommen und glauben einfach, dadurch, dass man es zu Hause macht, dass es ein ganz neues Erlebnis ist und das nochmal mehr rüberbringt.
Wenn du jetzt mal ein bisschen beim Einkaufen mit offenen Augen durch die Regale gehst, da ist ja gefühlt auf jedem zweiten Produkt steht Protein. Überall Protein jetzt plötzlich drin, wo es vorher wahrscheinlich auch schon war, aber da wurde es einfach nur auf einem kleinen Zusatzzettel, hätte ich jetzt beinahe gesagt, auf der kleinen Beschreibung hinten drauf kleingedruckt eingezeichnet. Das ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, der für euch als Booster irgendwie dienen könnte, oder? Also jetzt, wenn ich an Sportler denke, an Fitnessbegeisterte, sagt, es ist so ein bisschen wie Urban Gardening, nur auf der Fensterbank. Und ich baue sozusagen mein Essen, was mir die Kraft gibt, direkt an. Und ich weiß auch, da ist nichts irgendwie Ekelhaftes drin.
Ja, auf jeden Fall. Und Spirulina ist auch eins der proteinreichsten Organismen. Es hat 60-70% Proteine. Riesige Mengen an Proteinen sind da drin. Wir nutzen es zurzeit gerade nicht so, weil wir halt noch bei diesen geringen Mengen sind. Und wir kriegen oft die Frage, warum erntet man denn nur 50 Gramm in Anführungszeichen? Und das ist halt, weil wir eine 3-Liter Gefäß haben. Grundsätzlich haben wir uns auch schon entschlossen, wenn die Nachfrage da ist und mehr Menschen größere Farmen wollen, können wir das auch ganz schnell skalieren. und mehr Spirulina liefern. Uns war halt erst nochmal wichtig jetzt auch, dass es eine handliche Farm ist. Also es ist so groß wie ein Blumentopf, kann man sich das vorstellen, und passt wirklich auf jede Fensterbank. Aber du meintest jetzt auch mit offenen Augen durch den Supermarkt gehen. Und Spirulina kommt jetzt auch wirklich langsam im Supermarkt. Ich habe es letzt beim Aldi gesehen, war überrascht, hat mich aber super gefreut, dass es Spirulina-Pulver dort zu kaufen gibt. Und man muss auch schon sagen, alle Menschen, die schon mal Haribo-Goldbeeren gegessen haben, haben eigentlich schon Spirulina gegessen, weil die Färbung in den blauen oder in den grünen ist meistens auf der Basis von Spirulina. Also kann man mal gerne achten beim Einkaufen, ich weiß nicht, oder Phantasialand oder sonst wo, in vielen Blaufärbungen, vor allem, weil man so schön das Phycocyanin extrahieren kann, ist schon Spirulina drin.
Ist das dann vielleicht auch in Richtung Fitnessstudio irgendwann mal ein Markt für euch? Sportlerinnen und Sportler, die dort sitzen, die nehmen ja doch eine ganze Menge an, also an energiebringender Nahrung zu sich. Gehört doch eigentlich jeden Fitnessstudio-Besucher eine Spirulina-Farm aufs Fensterbrett, oder?
Absolut. Spoilerst du schon ein bisschen unser Vorhaben, aber absolut. Wir sehen vor allem auch das Potenzial in größeren Farmen, die natürlich rein sind und alles und kontrolliert werden, in genau in so Fitnessstudios, in Cafés, in Restaurants, in Großraumbüros auch als Luftfilter. Und da wollen wir auf jeden Fall in Zukunft hin. Wir wollen einfach wirklich diese Spirulina Mainstream machen, dass man überall Kontakt mit dem haben. Nicht nur Spirulina, dann auch schlussendlich Algen Mainstream machen. Und zwischenzeitlich hatten wir auch mal so einen Slogan, wir wollen Spirulina zur nächsten Avocado machen. Ich sag mal so, vor 10, 15 Jahren haben vielleicht ein paar Leute Avocados gegessen. Und jetzt ist sie nicht mehr wegzudenken. Jetzt natürlich, abgesehen von der Nachhaltigkeit, natürlich nicht so gut, die Avocado. Aber vielleicht können wir dann dahin bekommen, dass man Spirulina genauso bekannt macht und dadurch halt noch was für die Nachhaltigkeit.
Wie würdet ihr das skalieren? Wären es dann im Prinzip auch einfach nicht 3, sondern vielleicht 30 Liter Becken? Oder ist bei dir skalieren, dass du dran denkst, ich entwickle Spirulina, also von Mais-Spirulina zu Auer-Spirulina.
Wir wollen eigentlich kein Farm werden. Davon gibt es gute in Deutschland und dann sind wir auch wirklich begeistert und kooperieren auch mit einigen. Wir wollen eher hin, was du meintest, das Skalieren, das in 30 Liter, in 300 Liter Farmen direkt delokalisiert im Fitnessstudio. Das kann man natürlich dann leider nicht mehr autark machen, aber da gibt es natürlich enorm schicke Sachen, wie man da auch vor allem mit Licht arbeiten kann. Wir haben mal so ein Video auch erstellt, wenn dann so ein leuchtender Zylinder, der noch blubbert und grün aussieht, im Fitnessstudio sieht. Das sieht natürlich nach was aus. Es ist ein absoluter Eyecatcher. Und wenn man dann noch so ein bisschen die Storyline formulieren kann, dass man beim Fitnessstudio die CO2, was man ausatmet, beim Pumpen danach in Form von Protein, Mineralien, Nährstoffen und Antioxidantien wieder mit einem Schluck Spirulina reinholen könnte, das wäre ein absoluter Traum von uns.
Könnte ich jetzt als Aquarianer einfach sagen, ich mache das jetzt leer und züchte in meinem Fitnessstudio, wo vorher, weiß ich nicht, 150 Liter Aquarien standen, 5 Stück zur Deko, und züchte da jetzt mit eurer Hilfe Spirulina?
Super gerne. Melde ich auf jeden Fall. Also kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich meine, wir haben wirklich schon verrückte Farmen gebaut und gebastelt. Und es ist toll. An der Uni sind auch verrückte WissenschaftlerInnen, die genau sowas liebend gerne tun. Einfach in verschiedenen Orten Algen anbauen. Und ich glaube, mit unserem Know-how und Expertise kriegen wir da auf jeden Fall echt was Cooles hin. Also meldet euch gerne bei mir.
Also das hauen wir dann einfach auch nochmal in die Shownotes mit rein. Ich finde das sehr, sehr interessant zu sagen, okay, wir machen mit euch gemeinsam Konzepte. Das ist ja eine super tolle Idee.
Ja.
Um dann auch diesen Gedanken von Spirulina oder von Algen weiter nach vorne zu tragen, zu sagen, das ist was Tolles.
Das ist, glaube ich, auch dieser Vorteil von den Farmen, die wir machen wollen. Das Spirulina kommt raus aus der Schublade. Wenn man es ja zurzeit als Pulver oder Tabletten kauft, ist es in der Schublade. Wir wollen es wirklich sichtbar machen. Und ich glaube, da sehen wir auch den riesen Vorteil gegenüber diesen Pulver und Tabletten, dass wir es wirklich auf die Fensterbank bringen. Wir haben diesen absoluten Logenplatz ja eigentlich, den besonderen, das Spotlight auf der Fensterbank, dass Menschen darüber reden, dass Menschen darüber sprechen. Und das habe ich ja direkt bei mir gemerkt, bei meinen Freunden, die vorbeikamen, es war immer das erste Thema. Und wenn wir da Leute gewinnen, die genauso begeistert sind oder nur ein Bruchteil begeistert, so wie wir sind, wie schnell sich das dann rumspricht, ist hoffentlich, wie du schon meintest, diese Welle oder diesen Impuls, den es braucht, um mehr Menschen von allen zu überzeugen.
Wenn du es tatsächlich erfährst und erschmeckst und merkst, du schmeckst eigentlich gar nichts, also du fühlst dich hinterher gut, aber du schmeckst an sich gar nichts, ist das ja nochmal ein Riesenvorteil. Also ja. Ich gebe das zu, das war bei mir bisher immer ein Hemmnis. Ich habe zwar bei unserem Fischhändler, lokalen Fischhändler, der ja immer mal wieder Algen mitgenommen und ich mag den auch ganz gerne, diesen Algensalat, den du da holst, aber das ist dann auch alles, mehr gibt's da auch nicht. Wer hat denn bei euch die Rezepte eigentlich alle gemacht? Offensichtlich ihr alle zusammen oder wie bei Maispirulina.
Ja, wir haben einfach überlegt, was können wir noch machen? Also es gibt wirklich keine Grenzen dort, wo man das alles mit reinpacken kann. Da ist wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Gerade dieses selber anbauen finde ich eine wirklich mega gute Idee. Und wenn ich dann sehe, dass ich es bei mir zu Hause machen kann. Nun stellt sich da für mich nochmal die Frage, damit ich es richtig verstehe auch, kann ich jedes Wasser, also ich nehme Leitungswasser dafür, kann ich jedes Leitungswasser dafür nehmen? Also überall in Deutschland?
Du willst jetzt auf die Wasserhärte auf jeden Fall mit ein. Es sollte trinkbar sein aus dem Hahn, weil die Spirulina wachsen da drin. Und grundsätzlich kann man da jedes Leitungswasser nehmen. Es ist natürlich schöner, wenn man entkalktes Leitungswasser nimmt, weil wie bei der Dusche oder so, wird auch am Glas sonst irgendwann Kalk zu sehen sein. Das Glas kann man aber in die Spülmaschine packen und dann hat man das auch wieder weg. Aber sonst kann man jedes Leitungswasser nehmen. Und das zeigt auch so wieder ein bisschen diese Forschung, die dahinter steckt. Dieses Nährmedium, was wir entwickelt haben in den Laboren an der Uni, ist wirklich geeignet für jedes Leitungswasser. Und nochmal vielleicht jetzt eine Frage auch vorher wegzunehmen. Das Tolle an diesem Nährmedium ist, dass es so entwickelt ist, dass auch wirklich nur Spirulina im Wasser wachsen kann. Man hat ja dann oft Angst, oh, dann lasse ich das Wasser stehen, kippt es nicht, können da nicht andere Algen, sonst was, was man vielleicht aus dem Gartenteich kennt, sich ansiedeln. Und da ist eigentlich diese Forschung reingegangen. Wie schaffen wir das, dass nur Spirulina wächst? Und das können wir halt gewährleisten durch unser eigenes entwickeltes Nährmedium, was halt nur das Wachstum von Spirulina, nur für Spirulina sorgt und von keiner anderen Alge, Bakterium oder Pilz oder Virus.
Also das macht Lust auf Spirulina, ganz ehrlich. Ich kann jedem nur sagen, mach das. Wenn ich da natürlich etwas tatsächlich bei mir zu Hause ziehen kann, nun bin ich auch jemand, der gerne die Sachen aus dem Garten isst, die er da angebaut hat, ist so eine Ergänzung, finde ich, perfekt dafür.
Ja, absolut.
Wo geht die Reise für euch noch hin mit Maispirulina? Was ist eure Idee für die Zukunft? Wie sieht es mit Wachstum aus?
Ja, super Frage, weil bei uns steht jetzt die nächsten Monate super viel auf der Agenda. Apropos Reise, ich werde übernächste Woche, also Ende März, in Silicon Valley reisen dürfen über Startup SH und mit dem Marketing Club haben wir da eine Reise gewonnen. Werden Maispirulina dort vorstellen, weil wir da auch einen riesen Markt sehen, vor allem in Kalifornien. Und dann zurück in Deutschland haben wir auch einen sehr wichtigen Termin. Und die Reise geht dahin, dass wir das unbedingt weitermachen wollen, dass wir jetzt bald auf der Suche sind nach Investitionen, um diese Vision nach vorne zu tragen und dass wir dann zu viert auf jeden Fall weiter an Maispirulina arbeiten können und im Sommer 2025 beziehungsweise im Mai 2025 unseren nächsten Farmtyp auf den Markt bringen.
Dafür sucht ihr dann auch noch Partner? Verstehe ich das richtig?
Wir schauen auf jeden Fall, wir suchen immer Kooperationen, sehr gerne auch, wie gesagt, mit Schulen und Partner dann auch in Bezug auf Einzelhändler, die dann auch mit uns die Farm vertreiben wollen oder das Spirulina Starter Kit. Ja.
Kann ich das, du hast gerade Kalifornien genannt, ich glaube die Menschen dort sind sowieso sehr sportbegeistert und sind natürlich auch sehr ernährungsaffin. Wie sieht das aus in Europa mit anderen Ländern? Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht? Wie sieht es da mit der Algenaffinität zu Algen oder mit der Affinität zu Algen aus?
Also mit Maispirulina haben wir da jetzt noch keine Erfahrung gemacht. Wir haben ein paar Anfragen aus Polen bekommen. Ich frage mich nicht, wie die auf uns kamen, aber kamen ein paar Anfragen rein. Wir sind aber erstmal basiert auf dem Dachmarkt zurzeit. Aber ich persönlich hatte ein Auslandssemester in Portugal gemacht und da nochmal mit dem Bezug auch mit der Nähe ans Meer, bei der Atlantikküste und auch Frankreich, muss man sagen, haben auch schon relativ großen Affinität zu Algen, vor allem dann halt die Makroalgen. Aber ich glaube, da könnte Maispirulina auf jeden Fall auch einen großen Markt haben, weil da halt auch Algen schon bekannt sind als Nahrungsmittel.
Also wenn das jemand hört, der in diesen Ländern gerne Lust hat, mit euch zusammenzuarbeiten.
Ja, sehr gerne.
Kontaktdaten haben wir mit drin und dann kann das losgehen. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Episode und da stelle ich grundsätzlich eigentlich die Frage, hast du noch mal 3 Tipps für unsere Zuhörer, wenn sie sich dem Thema Algen und Ernährung nähern möchten?
Ich habe mir auch so ein paar Gedanken gemacht, was ich dann den ZuhörerInnen noch mitgeben möchte. Und ich glaube, 3 Sachen sind mir persönlich wichtig, wenn man auf Algen als Nahrungsmittel testen möchte und dahin was sich interessiert. Platz 3 würde ich auf jeden Fall sagen, man muss auf die Qualität achten. Also gute Qualität, muss man sagen, bei Algen ist meistens leider immer noch relativ teuer, aber es ist so enorm wichtig, vor allem mit dem Blick auf die Anbaubedingungen und mit was dort alles drin sein kann, würde ich bei der Qualität keine Kompromisse eingehen, sondern wirklich da hohe Qualität aus Deutschland kaufen, weil man dann auch einfach nicht abgeschreckt wird mit dem schlussendlichen Produkt. Und als 2. würde ich mitgeben, dass man, wenn man das erste Mal Algen probiert, das in das Lieblingsgericht einbettet. Einfach irgendwas, was man gerne isst, um dass man das direkt sieht, es ändert sich nichts am Geschmack des Lieblingsgerichts. Also wirklich, wenn man liebend gerne Lasagne wie ich, also ich liebe Soja-Lasagne von meiner Mutter, ist das beste Gericht überhaupt, aber in die Bechamel-Soße kann man sogar Spirulina mit reinpacken und es wird eine super leckere Lasagne, genau wie sie immer schon gemacht wurde. Also einfach in ein leckeres Gericht reinbetten und dann weiß man direkt die Vorteile von Spirulina oder anderen Algen. Und als 3. natürlich jetzt auch so ein bisschen aus dem Hintergrund von Maispirulina zu Hause anbauen und das Erlebnis rund um dieses Wachstum der Alge, dieses emotionale Bindung zu dem eigenen Nahrung kann man mit keinem gekauften Pulver oder Tabletten nachahmen und deswegen empfehle ich allen Hörerinnen und Hörern, das einmal zu Hause selber anzubauen, sei es mit unserer Farm oder in einem Aquarium, wie ich gestartet bin. Es ist ein tolles Erlebnis und es macht super, super viel Spaß.
Das glaube ich sofort und das macht mir unglaublich viel Lust, das selber jetzt mal auszuprobieren. Ben, das war eine sehr kurzweilige, sehr interessante und spannende und erhellende, man könnte jetzt sagen ergrünende, aber in dem Fall ist es erhellende Episode von Wasserkünste. Und ich freue mich riesig, dass du meiner Einladung gefolgt bist und mit dabei warst. Vielen Dank, Ben Schwitter.
Ja, vielen Dank dir, Jörg.
Und euch da draußen, bleibt im Strom. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei Wasserkünste, der Podcast über Wasser in Garten, Kunst und Kultur. Bis dahin. Tschüss.